Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Dienstag, der 7. Juli und ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de, den ersten Sportpodcast des Tages mit den Themen, die heute das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Am Mikrofon heute früh 7.07 Uhr wie immer mein Kollege, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, Malte Asmus. Guten Morgen, Malte.
Und mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm. Guten Morgen auch dir. Guten Morgen, liebe Hörer. Am englischen Tag der Wahrheit. Sagt die Wahrheit Tag in England heute.
Ja, und die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, bekommt ihr natürlich bei uns. Die erste schonungslose Wahrheit des Tages ist, Malte, wir sind alt.
Ja.
Als Boris Becker heute vor 35 Jahren den ersten Wimbledon-Sieg gefeiert hat, da waren wir schon bewusst auf der Welt, muss man sagen.
Gerade.
Weißt du noch, wo du diesen historischen Tag und diese dramatischen, tollen Stunden verbracht hast?
Ja, das weiß ich wirklich noch ganz gut. Bei uns zu Hause pendeln zwischen Terrasse und Fernseher. Mein Opa, der saß vor dem Fernseher, der hat uns immer mit dem Ergebnis versorgt. Die meisten, also meine Eltern und meine Oma, die hat es nicht sonderlich interessiert, aber ich fand es sehr interessant damals schon als kleiner Junge. Wie alt war ich denn da? 8, glaube ich, oder 7 oder irgendwie so in dem Dreh. Und irgendwann hat mein Opa gesagt, weißt was, der Bäckerjung, der schafft das. Ja, Opa war ein weiser Mann, der hat tatsächlich recht gehabt. Und wo warst du an diesem Tag?
Also ich war zu Hause, ich habe das Ganze zu Hause gesehen, mein Vater spielte bereits Tennis, meine Mutter hat dann auch mal so ein bisschen gespielt, also wir hatten sozusagen schon so ein bisschen Tennis auch in der Familie. Ich fand das ziemlich cool, habe auch angefangen Tennis zu spielen und nach diesem Wimbledon-Sieg war ich total infiziert. Also danach war es komplett mein Leistungssport dann später auch, den ich gemacht habe. Boris Becker war derjenige, der mich dorthin gebracht hat, mehr oder weniger. Das, was er trug, das mussten damals alle Kinder tragen. Das, was er spielte, diesen Puma-Schläger, den mussten dann auch irgendwie alle spielen und plötzlich hatte man den und der hat einen wirklichen Rausch ausgelöst. Das waren Meilensteine in der Sportgeschichte, das muss man sagen.
Und daran erinnern wir nachher nochmal bei uns hier in der Sendung, in heute in der Sportgeschichte natürlich auch nochmal. Dazu gibt es die Wahrheit über den neuen Trainer beim HSV, Daniel Thun, der bei den Hanseaten ja mehr machen muss als nur, Achtung, Feintuning. Der neue Besen, der muss erstmal richtig ausmisten. Apropos neuer Besen beim DFB, nee, das klingt jetzt, glaube ich, missverständlich, wenn ich das jetzt weiter formuliere. So ist es nämlich gar nicht gemeint. Ich glaube, das machst du mal lieber.
Ja, beim DFB gibt es einen neuen Stellvertreter des Generalsekretärs und das ist erstmals eine Frau. Heike Ulrich heißt sie, ich kenne sie ganz gut, hat bei der Frauenweltmeisterschaft 2011 und auch bei der Frauennationalmannschaft habe ich mit ihr schon zusammengearbeitet. Das ist ein DFB-Urgestein, sie kennt das Haus, sie kennt die Mitarbeiter und sie hat unwahrscheinlich ein gutes Netzwerk dort und sie ist ein gutes Bindeglied. Zuletzt war sie verantwortlich für die Frauen-Bundesliga. Apropos Frauen-Bundesliga, da wurde gestern beschlossen, dass die Wölfinnen ab dem 4. September wieder Meister werden. Da geht's also dann auch wieder los.
Ja, ich glaube, da haben die Bayerinnen noch etwas dagegen. Aber auch im Eishockey geht's wieder los. Da ist der Starttermin allerdings nach hinten verlegt worden, weil es noch ein paar Probleme gibt, die erst gelöst werden müssen. Darüber sprechen wir mit Eishockey-Experte Sven Metzger von Eiszeit FM, der uns mit ungeschönten Wahrheiten aus der DEL versorgt.
Und eine schöne Wahrheit haben wir gleich zum Start noch für alle Bremen-Fans. Klasse, Klassenerhalt. Aber eine bittere Wahrheit dazu gibt's auch. Die Saison war verdammt mies.
Und das Spiel in der Relegation auch nicht viel besser.
Top-Thema.
Was nun, Werder Bremen? So hatten wir im Vorfeld die Analyse des Relegationsrückspiels überschrieben. Das war so unsere Arbeitshypothese. Aber zu tief wollen wir gar nicht einsteigen in die Analyse. Denn was zählt bei diesem Rückspiel in der Relegation? Das ist ja am Ende einzig und allein das Ergebnis. Und das war aus Bremer Sicht dann letztlich positiv, dieses 2:2. Auch wenn das durch ein unglückliches Eigentor von Heidenheims Teuerkauf eingeleitet wurde. Der wollte klären und schießt den Ball. Boah, eigentlich sehr hübsch in den Winkel, nur leider ins falsche Tor aus seiner Sicht.
Bitter für den Zweitligisten, ausgerechnet durch ein Eigentor in Rückstand zu geraten. Nach couragiertem Hinspiel konnten sie die Leistung jetzt im Rückspiel in der ersten Halbzeit nicht so richtig auf den Platz bringen, kämpften aber bis zur letzten Sekunde, schossen das 1:1. Dann gab es noch eine ganz heiße Schlussphase, in der Bartels mit dem 2:1 für Werder den Deckel drauf machte. Haben sie gedacht, ja erstmal, da war dann auch egal, dass Heidenheim am Ende dann noch einen Elfer zugesprochen bekommen hat und den Ausgleich geschossen hat. Also hat Bartels dann eben doch mit diesem wunderbaren Ding dann da hinten noch den Sack zugemacht. Für Heidenheim wird sich in der neuen Saison nicht so richtig viel ändern. Klar werden Spieler und Fans enttäuscht sein, aber die kommen darüber hinweg. Und bei Werder ist's wieder eitel Sonnenschein, Fragezeichen, darf eigentlich nicht sein. Sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Werder für die neue Saison einiges aufzuarbeiten hat. Und dafür wird man sich dann auch diese Woche Zeit nehmen. Die zurückliegende Spielzeit muss und auf jeden Fall nochmal überarbeitet werden. Mit allem Pech und allem Unvermögen, allen Fehlern. Das muss besprochen werden und da müssen möglicherweise dann auch Konsequenzen gezogen werden. Wie die aussehen, weiß noch keiner, aber man weiß halt, dass Bremen natürlich auch ein treues Pflaster ist. Florian Kohfeldt, der wird wahrscheinlich weiter die Raute tragen, so denke ich mir zumindest.
Ja, denke ich auch. Also es ist ganz wichtig, was auf jeden Fall jetzt kommen muss in dieser Woche. Bloß kein weiter so, ist schon alles nochmal gut gegangen. Nee, da muss wirklich schonungslos alles auf den Prüfstand bei Werder. Das hat der Aufsichtsrat Willi Lemke ja auch schon letzte Woche gefordert. Die Baustellen, die haben sich ja jetzt durch dieses Spiel in der Relegation, was ja auch nicht mal gut war, nicht sonderlich verändert. Trainer hattest du schon angesprochen, Stand jetzt wird Kohfeldt wohl bleiben. Das sollte auch kein Problem sein, wenn er denn aus seinen Fehlern in dieser Saison lernt und wenn ihm Werder vielleicht noch jemanden an die Seite stellt, der so ein bisschen Korrektiv ausübt. Denn in manchen Entscheidungen, da wirkte Kohfeldt dann doch schon sehr stur, weil er dann auch tatsächlich an einigen Spielern festhielt, krampfhaft, die ihm das mit Leistung nicht zurückgezahlt hätten. Da hätte vielleicht ein Mann, der ihm da so ein bisschen reinredet und ein bisschen in die richtige Richtung drückt, vielleicht ganz gut geholfen. Vielleicht wird man da was tun. Ansonsten auch der Betreuerstab bei Werder, sollte man auch mal so ein bisschen drauf gucken. Die haben einen Standardtrainer, aber die Flut an Gegentoren nach ruhenden Bällen hat auch der nicht in den Griff gekriegt. Und im medizinischen Bereich, da muss man auch mal fragen, wo diese Verletzungsseuche, die Werder ja vor allem zu Beginn der letzten Saison hatte, dann vielleicht auch herrührt. Also da wird sicherlich auch ein bisschen was umgekrempelt und im Kader, da muss ich auch was tun, auch wenn jetzt natürlich die Kaufverpflichtungen unter anderem für Bittencourt jetzt erstmal greifen und damit gleich wieder ein kleines Loch in der Kasse ist. Also es wird sehr viel beredet werden müssen in dieser Woche. Es besteht sehr viel Redebedarf.
Ja, das in diesen Punkten, die du gerade aufgezählt hast und wahrscheinlich auch noch in vielen, vielen weiteren, die sie selbst auf dem Zettel haben, diese Woche wird für Werder richtungsweisend sein. Da werden sie Weichen stellen müssen am Osterdeich. Wir halten euch auf dem Laufenden. Selbstverständlich, hierbei Stand jetzt.
Stand jetzt, aktuell.
Willkommen Nummer 21. Daniel Thun heißt der neue Mann auf dem Schleudersitz beim HSV. Er wird als 21. Cheftrainer seit, Achtung, 2008 versuchen, das schlingernde Schiff HSV endlich mal in ruhige Fahrwasser zu bekommen. Er wechselt vom Ligakonkurrenten Osnabrück zum HSV.
Abenteurer Thun ist 45 Jahre alt, er ist ausgebildeter Sportlehrer, hat früher selbst viele Jahre gekickt, unter anderem eben in Osnabrück, in Lübeck, aber auch bei LR Ahlen. Thun trainierte Osnabrück seit 2017. Damals hat er im Oktober in Liga 3 für Joe Enochs das Ganze übernommen, zunächst interimsmäßig, dann wurde er zum Cheftrainer befördert. Thun feiert die Meisterschaft dann in der dritten Liga, stieg auf, hielt die Klasse und nimmt jetzt die Aufgabe HSV in Angriff.
Den HSV, ja. An dessen Nichtaufstieg in dieser Saison ist er übrigens selbst nicht ganz unschuldig, denn mit Osnabrück, da holte Thun gegen den HSV 4 von 6 möglichen Punkten. Was macht Thun für den HSV so interessant? Wir fragen mal nach bei einem, der es weiß. Bei uns ist mal wieder unser Kollege Alex Barklage von NOZ.de, von der neuen Osnabrücker Zeitung und vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. Hallo Alex.
Hallo Malte.
Was zeichnet den aus? Was ist das für ein Trainer?
Jung und erfolgreich. Er hat jetzt beim VfL Osnabrück wirklich gute Arbeit gemacht, ist da mehr oder weniger ja auch schon Urgestein, war da schon U17 und U19 Trainer, also weiß vor allen Dingen auch, wie man mit jungen Leuten arbeitet. Und was natürlich jetzt im Gegensatz zum HSV ein anders ist, er hat mit wenig Budget gearbeitet und das erfolgreich. Und beim HSV soll der Gürtel ja auch enger geschnallt werden und damit sollte Tune keine Probleme haben.
Er selber ist wahrscheinlich auch kostengünstiger als jetzt beispielsweise Dieter Hecking es vorher war, obwohl ja noch eine Ablösesumme im Raum steht.
Es steht eine Ablösesumme im Raum, aber wenn man das mit dem Gehalt von Hecking hochrechnet, kommt der HSV da, glaube ich, noch mit einem guten Plus raus, auf jeden Fall.
Und das ist ja nicht unwichtig in der aktuellen Situation des HSV, auf die auch der Sportvorstand bei der Vorstellung des Trainers hinwies, Jonas Bold.
Auch uns wurde in der jüngeren Vergangenheit immer klarer, dass aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen wir unseren Kurs, den wir eingeschlagen haben, anpassen müssen und viel mehr auf den Schwerpunkt und auf das Wort Entwicklung Wert legen wollen. In Daniel sehen wir damit den prädestinierten Kandidaten.
Dann ist er die Personifizierung des neuen Hamburger Wegs, kann man das so sagen?
Er hat jetzt den Hauptsponsor verloren, das Geld von Kühne für das Stadion ist nicht mehr da. Also der Gürtel muss halt enger geschnallt werden. Und man muss vielleicht von diesem, also in der neuen Saison davon wegkommen, den Aufstieg sofort wieder als oberstes Ziel zu propagieren. Ich glaube, das muss natürlich zwangsläufig das Ziel sein, aber man muss es jetzt nicht so formulieren, dass es nichts anderes gibt als den Aufstieg. Mhm. Und ich glaube, mit der Mannschaft, die sie dann wahrscheinlich dann irgendwann im September oder August zur Verfügung haben, sind sie wahrscheinlich auch die Aufstiegskandidat Nummer eins. Und für diese neue Situation beim HSV könnte Dani Tune auf jeden Fall passend sein.
Dieter Hecking hat es ja bei seinem Abgang gesagt, der HSV muss in der Realität ankommen. Das scheint mir jetzt zumindest zu sein. Glaubst du auch, dass das Umfeld entsprechend sich anpassen wird, diese Formulierung, es muss der Aufstieg sein, dann auch aus den Köpfen da rauskommt, nicht nur dann bei den Verantwortlichen und dass vor allen Dingen auch diese Linie durchgehalten wird?
Ja, das ist ganz wichtig, wie schwer das in Hamburg ist, das sei mal dahingestellt. Die HSV-Fans haben natürlich den Anspruch, in der ersten Liga zu spielen, aber ich glaube, vor allen Dingen die Fans haben, glaube ich, schon ein Gespür dafür, dass der HSV sich jetzt erstmal kleinere Brötchen backen muss. Und wenn der Verein, Jonas Bolt und Co. es einigermaßen nach außen hin auch vernünftig erklären können, dass man jetzt nicht mehr die Nummer 1 in der zweiten Bundesliga ist, sei es vom Etat oder auch vom Spielerkader her, dann denke ich, ist das eine Maßnahme, die ganz gut klappen könnte, dieses vorsichtige Formulieren und nicht mehr gleich, wir wollen in 2 Jahren Champions League spielen.
Also hat Tune aus deiner Sicht mehr Ruhe als die 21 Vorgänger seit gefühlten 3 Jahren? Also ganz so schlimm war es nicht, aber er hat ja einiges an Vorgängern, die dann auch beim HSV ziemlich wenig Zeit zum Teil gekriegt haben.
Wie viel Zeit er kriegt, das hängt natürlich im letzten Endes natürlich in gewisser Weise schon immer wieder von den Ergebnissen ab, aber der HSV, und darüber haben wir ja gerade gesprochen, muss halt von dieser Kurzfristigkeit wegkommen. Wenn sie dann jetzt halt das dritte Jahr nochmal zweite Liga spielen und dadurch aber die Mannschaft ein bisschen besser aufstellen, nicht mehr so viele Leihspieler haben, die dann nach einer Saison wieder gehen, vielleicht mal einen mittelfristigen Weg gehen, der dann wieder vielleicht in 2 Jahren oder vielleicht in 3 Jahren den Aufstieg bedeutet, dann kann Daniel Tune da bestimmt auch was aufbauen. Aber da spielen die Medien eine Rolle, da spielen die Vereinsoberen des HSV eine Rolle. Da gilt es halt natürlich mal ein bisschen die Ruhe zu bewahren.
Und dann eben einem Mann wie Daniel Tune auch die Rückendeckung zu geben, die er sich ja in Osnabrück sehr verdient hat. Aber warum verlässt er Osnabrück? Warum geht er zum HSV? Da hat er auch sich zu geäußert. Und vor allen Dingen hat er auch gesagt, was er beim HSV bewirken will.
Dann ist es so, dass der Hamburger SV sicherlich eine Strahlkraft hat. Es hilft sicherlich nicht, nur diese Strahlkraft zu bedienen und auch vielleicht nur in der Vergangenheit zu leben, sondern wir müssen zukunftsorientiert sein. Und da geht es in erster Linie darum, dass wir einen Weg finden, der vielleicht diese Strahlkraft wieder ein bisschen oder den HSV wieder etwas heller scheinen lässt.
Tut er sich selber einen Gefallen damit, dass er jetzt das Wagnis in Anführungsstrichen HSV angeht? Ist das jetzt aus deiner Sicht vielleicht auch der richtige Schritt zur richtigen Zeit?
Richtiger Schritt zur richtigen Zeit ist, das kann man natürlich immer erst später sagen, wenn es dann passiert ist. Aber es ist wie immer, die Chance ist jetzt da, HSV-Trainer zu werden. Wer weiß, ob die nochmal kommt. Er hat jetzt mit dem VfL Osnabrück gezeigt, dass er nicht nur aufsteigen kann, sondern auch die Klasse relativ souverän gehalten hat. War, glaube ich, nie auf dem Abstiegsplatz. Mhm. Hatten auch mal eine Durchstrecke von 10 Spielen, die sie nicht gewonnen haben. Und da hat er sie dann in den letzten Spielen, wo sie nochmal hätten reinrücken können, hat er sie dann auch noch rausgeführt. Letzten Endes dann auch noch im Punkt beim HSV. Ich glaube, Dani Tune ist halt auch ein sehr ehrgeiziger Typ, der auch sieht, dass es beim VfL Osnabrück natürlich nicht viel weiter nach oben gehen kann als vielleicht ein gesicherter Mittelfeldplatz. Und er ist halt so ehrgeizig und sagt, okay, ich versuche es jetzt einfach mal. Also ich kann ihn schon verstehen, dass er es macht. Mhm. Nicht nur gehaltsmäßig wird er da natürlich auch mehr verdienen, aber dass er diese Herausforderung annehmen will, die wahrscheinlich im Profifußball in Deutschland die größte ist, die man im Moment haben kann. Kann ich schon nachvollziehen.
Er hätte ja auch zu St. Pauli gehen können, wenn das stimmt, was so kolportiert wird.
Ja, inwieweit konkret das jetzt war, ob er sich jetzt zwischen St. Pauli und den HSV entscheiden musste, das wissen wir jetzt beide auch nicht genau. Aber Jonas Bolt hatte angeblich ja letzte Saison schon mit Daniel Thune Kontakt gehabt und deswegen ging das auch wohl dann relativ fix dieses Jahr oder diese Saison dann über die Bühne.
Und Dieter Hecking hat ihn ja auch kürzlich erst gelobt für sein Werk in Osnabrück und kennt ihn ja auch aus gemeinsamer Zeit. 2002 bis 2004 hatten die beiden mal zusammen beim VfB Lübeck gearbeitet. Thune als Spieler, Hecking als Trainer, von daher eine kleine Verbindung. Mal gucken, wie es dann als Nachfolger seines alten Lehrmeisters wird. Vielen Dank an Alex Marklage von NOZ.de.
Kein Problem, gerne.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Strenge im Umgang mit Tennisspielern und die werden die Veranstalter des Tennisturniers in Berlin ab nächster Woche in aller Härte zeigen. Dort gelten nämlich strikte Hygieneregeln, um bestmöglichen Corona-Schutz zu gewährleisten. Also nichts mit Party oder nur mit halbherzigen Social Distancing. Veranstalter Edwin Weindorfer, der unterstrich das deutlich im RBB und machte gegenüber den Spielern jetzt schon mal unmissverständlich klar, wer nicht mitzieht, der fliegt raus und ich finde das vorbildlich.
Unser Flop des Tages, ja, weil eigentlich schon alles gesagt war, haben wir das Geisterpokalfinale der Männer ein bisschen außen vor gelassen. Aber jetzt greifen wir es doch nochmal auf, denn das ist dieses eigentlich so große Fußballfest war nicht nur ohne Fans. Na, sagen wir es schon, ein Flop, es wurde gespielt, aber die Atmosphäre fehlte natürlich, wie die ganze Zeit schon in der Bundesliga, aber da ganz besonders. Es schlägt sich auch in den Fernsehquoten nieder. Nur 7,01, um genau zu sein. Millionen Fußballfans schauten das 77. Pokalfinale. Das reichte zwar immer noch für den Tagessieg, aber wenn man schaut, woher man quotenmäßig kommt, ist das schon bitter. 2014 zum Beispiel sahen damals 14,27 Millionen zu. Das war das 2:0 der Bayern gegen Dortmund. Selbst im letzten Jahr, als die Leipziger gegen die Bayern gespielt haben, waren es noch knapp 10 Millionen. 3 Millionen weniger sind es jetzt also, trotz dass kein Mensch ins Stadion kommen durfte. Der Pokal hat eben seine eigenen Gesetze.
Geburtstagskind des Tages.
Heute feiert Erik Zabel Geburtstag. Wir gratulieren herzlich zum 50. Erik Zabel war in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre eines der großen Sportidole in Deutschland. Auch ich habe ihm damals bei der Tour und anderen großen Rennen immer die Daumen gedrückt und so dachte ich zumindest damals, das hätte auch was geholfen. Immerhin hat er über 200 Siege in seiner Karriere errungen. 12 Etappensiege allein bei der Tour. 6-mal in Folge hat er sogar das grüne Trikot gewonnen.
Naja, aber dass das mit einem Daumendrücken nicht nur daran lag, es wurde am 24. Mai 2007 klar, als Zabel auf einer tränenreichen Pressekonferenz zugab, bei der Tour 96 einmalig gedopt zu haben.
Das war ein Test, es war einmalig und ich habe dann Ende der ersten Tourwoche diesen Test beendet.
Das stimmte leider nicht so ganz. Später revidierte er seine Aussagen, gab zu, dass seine Doping-Experimente doch etwas weitreichender gewesen waren, sogar deutlich weitreichender. Epo, Cortison, Bluttransfusion, das hatte Zabel alles angewendet, um seine Leistung zu pushen. Eine Riesendummheit nannte er das im Nachhinein.
Ja, dem ist nicht richtig viel hinzuzufügen. Eine Dummheit, für die Zabel aber auch bezahlt hat. Er verlor seine Jobs im Radsport und das Dopingvergehen sowieso. Das war eine große Lüge und das wird ewig an ihm haften bleiben. Heute feiert er seinen 50. Geburtstag und wir gratulieren ganz herzlich Erik Zabel.
Heute in der Sportgeschichte.
Der 7.7.1985, auch schon wieder 35 Jahre her. Damals hatte der erst 17-jährige Leimener Boris Becker die Tenniswelt verzückt. Die Nummer 20 der Weltrangliste war er vor dem Turnier, frisch gebackener Sieger von Queens, aber ungesetzt auf dem heiligen Rasen und im Jahr zuvor noch mit einer schweren Verletzung aus Wimbledon abgereist. Tja, und dann besiegte er 1985 Henk Pfister, Mac Anger, Joachim Nyström, wollte gegen Tim Mayotte schon fast verletzt aufgeben, bis sich aber durch, putzte dann auch noch Henri Leconte, Anders Jarryd und im Finale Kevin Curran und veranlasste ZDF-Kommentator Rainer Deike zu diesen Worten.
Was für eine Vorstellung von diesem jungen Mann. Vor 3 Wochen gewann er das Turnier in Queens und damals sagte der Ansager, a star is born, ein Star ist geboren. Und Johann Krieg, sein Finalgegner, sagte damals, wenn er so spielt, dann siegt er auch in Wimbledon. Keiner mochte das zu Recht glauben und Boris selber sagte, es ist ein Traum. Und heute ist dieser Traum Wahrheit geworden. Ich weiß nicht, wann er es realisieren wird, was heute geschehen ist, aber freuen wir uns mit ihm. Nach 3 Stunden und 18 Minuten schlug er Kevin Curran mit 6:3, 6:7, 7:6 und 6:4.
Naja, und was danach kam, das wissen wir ja alle.
Stand jetzt aktuell.
Wir kommen zum Eishockey hier bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Ja, eigentlich sollte die Saison am 18. September wieder starten. Das ist jetzt aber gekippt worden. Die neue Saison wird nicht vor November beginnen. Das hat die Deutsche Eishockeyliga jetzt bekannt gegeben. Wie wird das aufgefasst bei den Vereinen, bei den Fans? Wie kommt's an in der Branche? Wir fragen mal nach bei Sven Metzger, unserem Eishockey-Experten vom Eishockey-Podcast Eiszeit FM. Hallo Sven.
Hallo Malte.
Jetzt geht's doch erst im November wieder los. Wer hat da letztlich den Ausschlag gegeben? Was hat da letztlich den Ausschlag gegeben?
Ich glaube, letztendlich hat den Ausschlag gegeben, dass wir ja ein Verbot haben für Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober und dass die DEL-Vereine nicht in so eine Diskussion gehen wollten, was ist denn jetzt eine Großveranstaltung, was ist keine. Mein Eindruck ist, man hat sich mit dieser Entscheidung, die ja im Umlaufverfahren gefallen ist, innerhalb der Vereine nochmal etwas Zeit gekauft, indem man sagt, man fängt einfach diese 6 Wochen später an.
Zeit gekauft, die die Vereine natürlich überbrücken müssen, weil kein Spielbetrieb, keine Einnahmen.
Mhm. Einerseits überbrücken müssen, aber andererseits heißt Spielbetrieb ja nicht zwingend Einnahmen, weil man stelle sich vor, Lanxess Arena Köln, es passen 18.000 rein, 19.000. Mhm. 17. Und es dürfen nur 2.000 rein, dann hast du ja keine Einnahmen, trotz Spielbetrieb. Also weil das heißt ja, du zahlst ja dann drauf. Also bei der SAP Arena in Mannheim ist es so, dass du erst ab Zuschauer x Geld verdienst und in den aktuellen Hygienekonzepten ist es nicht möglich, diese Zuschauerzahl zu erreichen. Das heißt, es macht schon Sinn zu sagen, wir wissen, bis Ende Oktober bekommen wir keine Zuschauerzahl hin, mit der wir irgendwie wirtschaftlich unsere Hallen öffnen können oder Arenen öffnen können in der DEL. Deshalb fangen wir ein Stück weit später an.
Es ist eben so, dass im Eishockey natürlich die Zuschauereinnahmen deutlich größeren Teil am Etat ausmachen, als das jetzt zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga der Fall war.
Ja, das ist vollkommen klar. Also Eishockey ist ohne Zuschauer nicht denkbar. Man muss ja auch sagen, es geht ja nicht nur um die Ticketeinnahmen, es geht ja auch um das, was an Merchandising verkauft wird, um mal ein Beispiel zu bringen. Im Eishockey war es schon viel früher Tradition, sich ein Trikot zu kaufen, als es zum Beispiel im Fußball der Fall war. Wer in den 80ern im Eisstadion war, da hat die Leute schon dort massenhaft mit den jeweiligen Trikots der Saison gesehen, was im Fußball damals noch die komplette Ausnahme war. Und im Eishockey verdienen die Vereine natürlich auch viel Geld über das Catering. Du hast 2 Drittelpausen, 18 Minuten, da bleibt schon einiges hängen.
Aber es kann auch Anfang November noch nicht losgehen, weil da noch der Deutschlandcup in die Quere kommt.
Ja, man weiß es nicht genau. Also wenn man jetzt direkt 31. Oktober, 1. November starten würde, hätte man das Problem, dass man dann direkt danach eine Unterbrechung machen müsste, weil der Deutschlandcup ist bisher geplant, das internationale Turnier des DEB, das jedes Jahr im November stattfindet, an diesem Wochenende, das soll in Krefeld stattfinden und es ist terminiert und die DEL hat gesagt, die Vereine stehen zu diesem Turnier, sie halten daran fest. Das heißt, eigentlich ist es unrealistisch zu sagen, man startet 31. Oktober, 1. November, sondern man würde dann eigentlich erst die Woche drauf starten können, weil der Deutschlandcup eben schon als Termin gesetzt ist. Das wäre dann 13. bis Wochenende 13., 15. November.
Jetzt ist der Eishockeyspielplan ja traditionell in normalen Jahren ja schon unheimlich dicht. Kriegt man denn die gesamte Saison dann in den vorgefertigten oder vorgeplanten Zeitraum rein?
Also Gernot Trippke, der Geschäftsführer der Deutschen Eishockey-Liga, hat in Eishockey News gesagt, dass man es hinbekommt, dass der Spielplan steht, die WM, dass der Spielplan dann stehen wird, dass so Anfang September veröffentlicht werden. Die WM wird dieses Jahr, also wird 2021 auch später beginnen als in den früheren Jahren. Das heißt, man hätte mehr Zeit. Es gibt allerdings die Information, dass in der DEL auch sehr wohl dass es einen Plan B gibt, der da lautet, man fängt mit der Saison später an und spielt dann die Punktrunde und wer nach der Punktrunde Erster ist, ist Meister. Also eine Saison ohne Playoffs steht durchaus zur Debatte. Man muss ja auch mal abwarten. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist einfach, man ist ja nicht Herr des Verfahrens, sondern ist abhängig davon, wie sich die Gesundheit entwickelt, wie sich die Pandemie ausbreitet oder ob sie weiter eingedämmt werden kann. Da ist man ja nicht härtes Verfahren als deutsche Eishockey-Liga, sondern ist ja von Faktoren außerhalb abhängig. Das heißt, es gibt zwei Pläne. Der eine heißt, man schafft einen Spielplan, der natürlich sehr straff sein wird mit vielen englischen Wochen, weil diese 52 Spiele ja trotzdem anstehen werden. Plus Playoffs, die dann vielleicht nur als Best-of-Five-Serien gespielt werden, was auch sein kann. Bisher haben wir ja Best-of-Seven in der DEL. Oder eben diese 52 Spiele ohne Playoffs.
Was würde das für das Eishockey aus deiner Sicht bedeuten? Keine Playoffs? Wäre mal was ganz Neues wieder.
Es würde natürlich die beste Zeit des Jahres fehlen. Also Playoffs sind die... Es gibt ja diesen Hashtag geilste Zeit für die Playoffs. Das ist einfach das, was diesen Sport ausmacht und was man kennt. Auf der anderen Seite würde es dazu führen, dass es in der DEL, wo es ja nächstes Jahr auch zum ersten Mal Auf- und Abstieg mit der DEL 2 geben soll, jedes Vorrundenspiel wertig ist, was bisher nicht immer der Fall war. Also es gab immer mal Spiele, wo du gesehen hast, die Spieler nehmen den Fuß vom Gas. Das wäre mit so einem Modell nicht möglich und das würde natürlich dazu führen, dass die Hauptrunde nochmal ein ganz anderes Spannungsmoment bekommt. Auf der anderen Seite wäre damit natürlich für viele Vereine, ich sag mal so letzte 4 bis 9 oder 10, die Saison dann vielleicht schon nach 35, 38 Spieltagen uninteressant. Das könnte natürlich auch passieren.
Interessant ist auch noch im Vorfeld der überhaupt erst startenden neuen Saison die Frage, wer kriegt denn überhaupt die Lizenz? Da sind ja noch relativ viele Fragen aktuell auch offen.
Ja, das Lizenzierungsverfahren soll jetzt demnächst beginnen. Um die Unterlagen einreichen zu können, war es notwendig, dass alle Spieler, alle Aktiven, den Vereinen eine Gehaltsstundung zustehen. Das heißt, sie verzichten auf 25% ihres Gehalts, bekommen 75% garantiert und diese 25% werden ausbezahlt auf Basis dessen, dass die Vereine ihre Einnahmen aus dem Vorjahr wieder erreichen. Die Liga hat das als Vorgabe an die Vereine gegeben, weil man vermeiden will, dass Vereine aufgrund der Vertragssituation sehenden Auges in Insolvenz gehen. Man muss ja sagen, Eishockey ist kein Sport, mit dem in Deutschland Investoren Geld verdienen können, sondern ist ein permanentes Zuschussgeschäft. Das hat zu einer breiten Diskussion geführt, weil sich viele Spieler einfach schlecht informiert fühlten. Das war auch so eine Entscheidung mit Pistole auf die Brust. Also entweder ihr stimmt zu oder ihr könnt hier nicht mehr spielen oder der Verein bekommt keine Lizenz, wenn es diese Vereinbarung nicht gibt. Ist aus Sicht der Vereine nachvollziehbar, aber ist aus Sicht der Spieler auch nachvollziehbar. Es gibt jetzt Diskussionen im deutschen Eishockey darum, angeführt von Mo Müller von den Kölner Haien und Patrick Reimer von den Nürnberg Ice Tigers darum, eine Spielergewerkschaft zu gründen. Die wird wohl auch kommen. Wenn das dann die Folge davon ist, dann hat es für die Spieler mit Sicherheit noch eine positive Folge gehabt.
Wir werden dranbleiben am Thema. Hier bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de und ich bin mir sicher, Sven Metzger im Eishockey-Podcast Eiszeit FM, ihr werdet das auch tun.
Ja, das werden wir tun und wir sind jetzt auch bei meinsportpodcast zu finden.
Ganz genau, bei uns zu hören auf der Webseite, klickt euch doch einfach mal durch unser Angebot. Danke Sven.
Gerne.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, da heute gibt's natürlich wieder Fußball, Last-Minute-Fußball sozusagen, denn auch in der zweiten Liga, in der zweiten und dritten Liga muss ja noch eine Relegation über den Auf- bzw. den Abstieg entscheiden. Der erste FC Nürnberg, der spielt zu Hause gegen den FC Ingolstadt. Das Rückspiel, das wird dann am Samstag ausgetragen.
In der englischen Premier League gibt es 3 Partien, in Spanien sind es 2 Spiele und in Italien kommt es heute zum klangvollen Duell zwischen AC Mailand und Juventus Turin.
Und in der NBA, da trudeln die ersten Teams im Quarantänehotel ein. Da fängt ja dann auch bald der Betrieb wieder an. Ende Juli wird's dann losgehen. Vorher muss Quarantäne gehalten werden und die Teams sich natürlich in Wettkampfhärte bringen.
Sind die nicht bei Mickey und Donald?
Genau da. Aber das hört sich jetzt aber wirklich echt an. Fast ja, wie in Disney World.
Richtig, genau. Also da sind sie nämlich, in Disney World in Orlando. Das wird ein großer Spaß für alle Beteiligten.
Pluto, Goofy und Co. mit Mundschutz. Und dann hört sich das so an wie bei Andreas
eben. Ja, eben, genau. Ach, machen wir Schluss, oder?
Machen wir Schluss. Das war's für heute mit Start jetzt hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wieder, wie jeden Werktag, pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gerüstet seid. Machen wir morgen auch wieder, dann natürlich mit anderen Themen.
Also, habt einen schönen Dienstag, kommt gut durch den Tag und denkt daran, morgen früh 7.07 Uhr haben wir Stand jetzt wieder einen Termin. Abonniert uns auch gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, dort könnt ihr uns dann auch bewerten, gebt uns gerne ein paar Sterne. Und wenn ihr uns schreiben wollt, tut das auch sehr gerne. Wir sind Stand jetzt offen für eure Gedanken. Mehr Podcasts aus der Welt des Sports natürlich wie immer bei meinsportpodcast.de.
Hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen dann morgen wieder. Vielen Dank für euer Interesse heute. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Machst du mir nochmal den Donald? Herrlich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.